Hi zusammen und herzlich willkommen beim Slalom-Podcast. In unserer kleinen und feinen Interviewreihe reden wir jede Woche Dienstag mit spannenden Menschen zu ihren Erfahrungen mit Veränderung.
Das sind fokussierte Unternehmerinnen und Unternehmer, aufgeladene Gründerinnen und Gründer, kluge Coaches, aber auch erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler und viele weitere smarte und mutige Leute. Eine bunte Mischung also. Eines ist aber allen gemeinsam: Menschen mit Haltung, Proaktivität und Veränderungsbereitschaft.
Von ihnen können wir lernen, wie sie Veränderungen gestalten und ihre ganz persönliche Slalomfahrt meistern. Da lassen wir uns gerne inspirieren. Und wenn auch du aus diesen Gesprächen was mitnehmen kannst, machen wir doch vieles richtig. Ach übrigens, eure Gastgeber sind Frank Schlieder
und Till Buttermann. Also viel Spaß mit dem Interview-Podcast von F-Frame und CFGO. So, und los geht's mit der heutigen Folge. Slalom.
Unser heutiger Gast ist kein geringerer als Sven Hannawald. Sven wird den meisten von euch ein Begriff sein als Gewinner der Fischanzentournee, als Olympiasieger, als Weltmeister im Skispringen. Er hat im Grunde genommen alles abgeräumt, was es gab zu der Zeit. Dann anschließend eine Burnout-Erkrankung, eine krasse Slalomfahrt im Leben hingelegt, wie ich finde, viel erlebt. Darüber reden wir in diesem sehr spannenden Gespräch. Sven ist ein richtig guter Typ, sehr offen im Umgang, hat sehr viel gelernt, spannend, was er zu erzählen hat, wie ich finde. Wir haben ihn getroffen im Süden von München, wo er sich gerade mit seiner Familie ein Haus baut, in seinem Lieblingspizzeria um die Ecke. Wir reden eben über das Skispringen, wir reden über die Burnout-Erkrankung, wie es ist, ins Leben wieder reinzukommen. Sven ist mittlerweile als Experte für Eurosport unterwegs, in Sachen Skispringen natürlich. Und im Sommer hat er seine Unternehmensberatung für betriebliches Gesundheitsmanagement zusammen mit einem Partner, die sehr erfolgreich ist. Wir starten mit dem Fokus, den man als Skispringer haben sollte. 10 Sekunden dauert ein Sprung, setzt man den daneben, wird es keinen zweiten geben. Also, es geht los mit diesem tollen Gespräch mit Sven Hannawald und dem Thema Fokus. Viel Spaß dabei. Fang einfach schon mal an, dann tut es nicht so weh. Mir ist in deinem Buch aufgefallen, dass du relativ viel über das Thema Tunnel sprichst, wie du in diesen Tunnel reingekommen bist. Wie ist das für dich gewesen, in diesen Tunnel reinzukommen? Was passiert da mit dir?
Der Tunnel ist natürlich schon so gewesen, dass er unheimlich viel Energie gebraucht hat. Aber wenn es geklappt hat, fühlt man sich extrem wohl und erleichtert, weil man natürlich weiß, dass man sich vom Körperlichen her und von der ganzen, vom ganzen Drumherum natürlich im Sommer schon sportlich so aufstellen konnte, dass es, ich hatte keine Garantie, ich wusste aber, es entwickelt sich irgendwas, was wirklich stabil und immer besser wird, dass es am Ende dann vielleicht auch für den Kindheitstraum von damals gereicht hat und die Tournee zu gewinnen. Ich spreche jetzt nicht von allen 4 Siegen, weil das ist dann irgendwo noch das Quäntchen Glück, das Quäntchen, dass es vielleicht auch passieren sollte, was ich nicht in der Hand habe. Das braucht es dann auch immer für solche Dinge. Aber da in den Tunnel reinzugehen, hat mich unheimlich befreit, weil ich dann allein da drin war und eben nicht draußen mit den zigtausend Fans, die natürlich auch mich unheimlich aufgeheizt haben und mich wirklich auch positiv eingestellt haben. Aber am Ende brauchte ich meine Ruhe, um das abzuliefern, was ich natürlich dann irgendwo auch abliefern wollte. Und da war der Tunnel dann, wo ich drin war, sehr entspannt.
Nun, in einen Tunnel reingehen stelle ich mir natürlich nicht so einfach vor wie Tür auf. Ich gehe in den Tunnel rein, mache hinter mir noch die Tür zu. Tunnel ist für mich in meinem Bild auch ein Thema von klarem Fokus auf eine bestimmte Situation, auf eine bestimmte Handlungsabfolge und so weiter und so fort. Und es bedarf ja eines gewissen mentalen Trainings, um so fokussiert für den Augenblick zu sein, dass man Großes leisten kann im Grunde genommen. Also das könnte man ja für später auch wieder nutzen, Vorbereitung auf eine Prüfung oder ein Seminar oder das, was du jetzt auch machst natürlich, ne, da kommen wir später noch zu. Wie ist dir das damals gelungen? Hast du da Mechanismen gehabt, die es dir ermöglicht haben, da schnell reinzukommen?
Wir hatten damals, zu unserer Zeit, waren die Anfänge, was das Mentale angeht, dass man da ein bisschen mehr arbeitet. Ich hatte vor meinem Paradejahr, die Saison, wo ich dann früher abgehakt habe, wo überhaupt nichts mehr ging, wo auch körperlich ich platt war. Und dann hatte ich da in der Freizeit einen Kontakt über mein damaliges Management.
Und kurz einsagen, dein Paradejahr, es war das Jahr 2001, 2002, die Saison, die genau sich dann abschloss mit dem Grand Slam der Vierschanzentournee, genau, dem späteren Olympiasieg.
Skiflugweltmeister zum zweiten Mal, das erste Mal, also wiederholt auch, dass dann wirklich nach 2 Jahren ich dann nochmal Weltmeister werden durfte. Und das war dann praktisch über den Sommer 2001, hatte ich dann Kontakt über mein damaliges Management. der etwas auch hauptlastig im Motorsport unterwegs war und da auch Sportpsychologen schon gang und gäbe waren, hat er dann natürlich dann irgendwo auch mich gefragt, ob ich mich dann eben auch mal mit einem von dort unterhalten möchte. Das war Dr. Hans Ebersbecher, der ist jetzt leider vor ein paar Jahren dann auch verstorben, aber ich habe dann mit ihm angefangen und die Voraussetzung für mich war aber, dass niemand außer mein Manager, der Herr Ebersbecher und ich davon wissen, ja, weil ich jetzt nicht wollte, dass zu den RDL-Zeiten natürlich jetzt die große Geschichte kommt. Sportpsychologe bringt jetzt den Erfolg. Jeder Trainer guckt, bläst Trübsal und fühlt sich hintergangen und so. Auf sowas habe ich keine Lust gehabt und selbst meine Eltern haben es nicht gewusst. Und das war für mich die Voraussetzung, dass ich das probiere, weil über den Sommer, das tut keinem weh. Und habe schnell gemerkt, dass er das letzte Puzzlesteinchen, was mir eigentlich hin und wieder mal in dem einen oder anderen Wettkampf gefehlt hat, bringen konnte und mir nicht übergeben hat, sondern das war das Schöne oder die Lehre von dem Ganzen, dass er mit mir so gesprochen hat, dass ich eigentlich selber auf die Lösung kam, was es denn ist. Ja, und das war einfach das über den Sommer, wo ich gemerkt habe, dass das trägt die Früchte und das war auch ein großer Beitrag dann, was dann so auch das normale Trainingsspringen, den normalen Alltag oder auch den Ablauf eines Wettkampftages, den ich mir dann irgendwo auch mit dem Sportpsychologen dann auch erarbeitet habe. Das war für mich dann eben das, wo ich jeden Wettkampf dann eben auch wusste, was ich zu tun und zu lassen habe für mich. Ich habe meine Erfahrung gehabt, was mich stört, was nicht, habe aber dann auch mit dem steigenden Erfolg natürlich auch mehr Selbstvertrauen gehabt, dass auch mal Dinge, die mich gestört haben eigentlich, ich total abprallen konnte, ne? Weil ich mir selber in meinem Film so fest und bewusst war, ich gehe jetzt einfach wieder schön meinen Ablauf durch und das ist eben das, du gehst dann in den Tunnel rein und ich habe mich eigentlich schon immer gefreut, in dem Tunnel drin zu sein, weil ich da meine Ruhe hatte, ja, und das sind die Dinge, seitdem sehe ich das Ganze unheimlich wichtig, weiß natürlich aber auch der Schwierigkeit, wenn du als Einzelsportler dann irgendwo da agierst, dass du Dinge von dir preisgibst, die vielleicht anderen auch helfen könnten und wenn die dann dauernd vor dir sind, ist natürlich schön, aber du bekommst nichts davon und deswegen wird die Arbeit mit Einzelsportlern immer schwierig sein, wenn die Psychologen dann im Team dann auch angesetzt sind.
War denn dieses Tunnelgraben ein harter Trainingsprozess, wo du dich dann wirklich über Monate dann disziplinieren musstest, jeden Tag deine Übung zu machen? Oder hast du irgendwann den Durchbruch gehabt, diesen so einen Aha-Moment, wo du sagst, jetzt weiß ich, wo der Tunnel ist und jetzt gehe ich da immer wieder rein? Oder wie ist das entstanden, dass dieser Tunnel dann so komplett wurde, wie du es gerade beschrieben hattest und dich wohlgefühlt hast?
Ich glaube, einfach während dem Gehen, klar, war es auch so, dass man gemerkt hat, okay, das hat jetzt vielleicht nicht so gut funktioniert, muss ich nochmal wiederholen, wie im Training auch oder im Sprung. Und deswegen das Annehmen und das Ausprobieren war natürlich klar, täglich im Training. Und da geht es ja nicht dann nur immer im Wettkampf so, dass du das im Wettkampf probierst, sondern der Alltag an sich ist ja kein Unterschied, ob das Training ist oder Wettkampf, sondern das Rangehen ist eigentlich immer das Gleiche. Mhm. Und das ist immer das, wo du relativ oder ich relativ schnell gemerkt habe, dass ich mich wirklich mehr fokussiere. Ich habe mich einfach strukturierter dann irgendwo für mich auf meine wesentlichen Dinge vorbereitet, ohne dass vielleicht rechts und links es aufgefallen ist. Ja, ich war vielleicht ruhiger im Training oder wenn wir mal Fußball gespielt haben, war es mir natürlich wurscht, aber die Hauptaufgabe Skispringen war für mich dann einfach konzentrierter mit jedem Tag, wo wir dann auch irgendwo auf einem Lehrgang waren oder ob wir jetzt bei der Tournee waren. Das war für mich kein Unterschied vom Rangehen her. Natürlich, ob im Training 3 Zuschauer sind oder bei der Tournee dann 25.000, das ist ein Unterschied, aber du lernst dann einfach über die Zeit den Grundablauf, ja, der dich dann einfach auch immer einfängt und dich auch sicher vorwärts gehen lässt.
Gelingt dir das heute auch noch, in den Tunnel zu kommen? Bei anderen Tätigkeiten kannst du diese Mechanismen wieder aufleben lassen?
Ja, wir könnten jetzt rausgehen, Steine werfen und dann wirst du relativ schnell merken, dass ich mich sehr gut reinfuchse und mich damit auseinandersetze, wie ich den Stein vielleicht besser werfen kann oder weiter werfen kann oder gezielter in ein Glas werfen kann. Also das habe ich jetzt auch, habe ja auch in der einen oder anderen TV-Show auch dann mitmachen dürfen und das ist dann halt eben auch, da bin ich dann einfach konzentrierter, weil ich dann irgendwo mich damit auseinandersetze, worum es geht und versuche für mich dann irgendwo den Weg zu finden, das natürlich so erfolgreich wie möglich zu machen.
Die mentale Beschäftigung, das harte Training hat dich dann dazu geführt, in einen sehr starken Tunnel zu kommen. Du hast die Bewegungsabläufe optimiert, du hast deine psychologische Basis optimiert. Du saßt da oben mehrfach in deiner Paradesaison auf dem Balken. Danach ging ja ein ganz anderer Tunnel los, ein medialer Tunnel, der sehr viel Aufmerksamkeit auch erforderte. Wie bist du denn damit umgegangen?
Natürlich habe ich auch da damals gemerkt, dass ich auf der einen Seite unheimlich froh war, den Erfolg zu haben, habe aber auch schnell gemerkt, dass ich mich an die zweite Seite vielleicht auch gewöhnen muss. Also ich hätte natürlich auch sagen können, mir ist das alles zu viel. Gibt's auch viele, viele Beispiele, wo du merkst, wenn die anfangen, erfolgreich zu werden und dann auf einmal so ein bisschen im Mittelpunkt sind, stürzen die in Anführungszeichen immer ab, weil sie dann irgendwo ans danach denken, ja, kommen ja noch mehr Leute auf mich zu und das wollen die nicht. Und dann sind die irgendwie innerlich, körperlich und auch vom Sportlichen her so gehemmt, dass die eigentlich die Voraussetzungen haben, Wettkämpfe zu gewinnen und wären aber nur Zehnter oder Fünfzehnter. Und das ist so eine innere Grenze, wo du siehst, da fühlen sich Leute nicht wohl. Und für mich war es so, dass ich mich lieber an die Seite gewöhne, dass ich vielleicht jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt von der Schanze heimgehe und da am nächsten Tag zu Hause bin, kann ich vielleicht nicht mehr fröhlich irgendwas machen, sondern es wusste jeder damals, wo ich gewohnt habe, was ich zu jeder Tages- und Nachtzeit gemacht habe und natürlich haben auch viele Fans dann auch gehofft, zu Hause dann die Autogramme zu bekommen, aber für mich ist dann einfach so, da musst auch du selber, jeder für sich, den Weg finden, wie er damit umgeht.
Du hast Werbung gemacht und so weiter und so fort, hat man ganz gut verdient, oder? Wie viel hast du so verdient nach deiner erfolgreichsten Saison?
Ja, gefühlt das Fünffache von dem, was vielleicht andere verdient haben, war natürlich aber auch, das sage ich ganz offen, natürlich die Arbeit von RTL mit einem Privatsender, wo du siehst, dass die natürlich Feuer und Flamme geben dafür, dass dann das Produkt steht. Natürlich ist für so einen Sender auch die Voraussetzung, dass dann die Geschichte, die sie erzählen, zumindest 80% auch wahr wird, wenn dann mal irgendwo der Held, der dann irgendwo nicht funktioniert, vielleicht mal nicht gewinnt. Ist nicht schlimm, aber die Grundgeschichte muss passen. Also er sollte dann irgendwo mal im dritten, vierten kämpfen. Wettkampf zumindest wieder funktionieren. Und das war so ein bisschen das, was uns natürlich dann eingeschlossen mit Martin Schmidt, uns natürlich dann irgendwo auf einen gewissen Thron gehoben hat, auch bis heute noch. Und ich glaube, dass selbst die heutigen nicht rankommen würden, weil natürlich öffentlich-rechtlich einfach immer wieder so ein bisschen das nicht machen können, vielleicht auch nicht machen wollen, keine Ahnung, und wir es aber damals erleben durften, aber nichtsdestotrotz war es natürlich nicht nur genießen und zurücklehnen, sondern wenn es dann funktioniert und du aufgebaut wirst, solltest du natürlich dann eben auch funktionieren. Und das war so ein bisschen auch wieder die zweite Seite, wo du gemerkt hast, aber nichtsdestotrotz sind wir unserem Weg treu geblieben und hat funktioniert.
Und um das jetzt überzuleiten und die Tunnelgeschichte nochmal aufzugreifen, da gab es ja letztendlich einen Crash im Tunnel bei dir persönlich. Burnout ist da so das Stichwort. Ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass kein Wintersportler einen Burnout so gut beschreiben kann, wie du das kannst. Mich würde einfach interessieren, was ist passiert in der Zeit, wo du auf der Spitze warst und in den Burnout geschlittert bist? Was hat sich da verändert?
Ja, ich glaube, die Hauptveränderung war, dass du gemerkt hast, dass es jetzt wirklich nicht mehr geht. Also, dass ich im Nachgang jetzt weiß, dass das Gefährliche an einem Burnout der schleichende Prozess ist, dass du als Sportler erstes lernst, was Disziplin ist und es kein schlechtes Wetter gibt, sondern eine schlechte Kleidung. Und das macht ja auch den Sportler aus, dass er dann irgendwo nicht immer so irgendwelche Ausreden sucht und dann mal, wenn schönes Wetter ist, hula, hier bin ich und jetzt dürfen wir Wettkampf machen, weil es mir gerade gut geht, sondern du bist ja so oft in Situationen, wo du das eigene Gefühl eigentlich übergehst oder auch übergehen musst, um einfach mithalten zu können. Und das ist ja alles völlig okay. Aber klar, dass die Gewissheit heute, wie ich hier sitze, dass ich natürlich mit meinem Perfektionismus waren und meinem Ehrgeiz den giftigen Cocktail in mir getragen habe. Das weiß ich heute, aber hat mir damals keiner sagen können. Also ich war ja bei jedem Arzt von jeder Abteilung über anderthalb Jahre und habe alles abklären lassen und jeder Arzt hat gemeint, es sieht alles gut aus, weiter so. Pfeifferisches Drüsenfieber war damals so ein bisschen das Thema, wo es hieß, okay, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Motivationsloch und man kommt nicht aus dem Quark, war ich nicht. So, und das hast du natürlich weiter die Fragezeichen und hoffst halt irgendwie einen Arzt zu finden, der, wenn du irgendwas liest von der Historie, könnte vielleicht sein, ja, passt vielleicht rein. So, und dann warst du wieder dort und der sagt auch wieder, nee, passt alles, sieht alles gut aus, alles optimal.
Ja, und aus den vielen Fragezeichen wurde dann irgendwann ein trauriges, dickes Ausrufezeichen. Nach Beendigung der sportlich sehr durchwachsenen Saison 2003-2004 zog es Sven mit seiner damaligen Freundin in den Urlaub. Dort kam sein Körper zur Ruhe
und Sven brach komplett zusammen. Er war quasi ein Häufchen Elend. So, dass sie ihren Urlaub nicht weiterführen konnten und direkt wieder nach Hause geflogen sind.
Ich glaube, die Mutter dann aus einem mütterlichen Instinkt oder keine Ahnung, weil sie natürlich dann auch schon die ganze Vorgeschichte mit mir miterlebt hat, hat dann eben einen Termin gemacht für, glaube ich, für bei einem Arzt für Psychosomatik. Und da war ich und in einer halben Stunde hat er mir gesagt, ich habe Burnout und ich soll dringendst in eine Klinik. Und das war für mich, auch wenn es traurig klingt und leidig klingt, war das für mich ein glückliches Aha-Erlebnis, dass ich endlich bei einem Arzt war, der mir mein Chaos beschreibt, ja, was es war. Klar, schreiben konnte ich es, aber Burnout wusste ich mit Deisler irgendwie im Hintergrund, war mir auch völlig egal, weil ich wusste, ab jetzt, ab Tag danach kümmere ich mich darum, egal was er sagt, mache ich, dass ich so schnell wie möglich wieder zurückkomme und endlich wieder so befreit Skispringen erleben kann, wie ich es vielleicht vor ein paar Jahren erleben wollte. Mhm.
Dann bist du da raus aus diesem Arztzimmer nach der Diagnose, der Einweisung, kann man das sagen, der Aufnahme in die Burnout-Klinik. Beschreib mal die ersten Tage. Du hattest dein eigenes Zimmer, du hattest einen Blick mit Alpenpanorama, aber liefst du wie auf Watte? Warst du glücklich in dem Augenblick, dass dir geholfen wird?
Das ist das Problem, dass du natürlich kurzzeitig so freudige Impulse bekommst, dass endlich der Arzt da war, der dir sagt, was du zu tun hast. Natürlich ist es so, dass du dich auch direkt dann mit der Klinik in Verbindung setzt, wo du dann auch hingehen wolltest. Und die habe ich ja extra im Allgäu die ausgesucht, weil es gab auch welche im Norden und auch im Süden irgendwo. Aber ich wollte, dass, falls was sein sollte in der Klinik mit mir, dass meine Eltern nicht 3 Tage unterwegs sind, ja, sondern sie sollten auch gleich da sein. Und in der Nähe von Ulm bist du dann, eine halbe Stunde warst du dann dort. Und das, die Gewissheit wollte ich. Und danach ist mir egal. Und dann hast du dir schon so auf dem Weg zur Klinik, so okay, jetzt wird's ernst. Aber du wusstest ja immer, ich hatte wieder die positive Verknüpfung, dass ich jetzt wusste, dass mir geholfen wird. Und immer mit der Verknüpfung zum Skispringen wieder. Endlich wieder, komm, jetzt gehst du kurz in die Klinik. Kurz, in Anführungszeichen. Kommst da raus und dann gibt's wieder Alarm. Dann guckst du wieder und dann zeigst du denen wieder, wie weit man da springen kann. So, und dass das im Nachgang natürlich nicht war, das siehst du natürlich dann, dass Burnout nicht einfach nur Fieber ist oder mal eine Erkältung, sondern durch den schleichenden Prozess hast du auch meistens eine jahrelange Vorgeschichte, die es dann auch wieder braucht, um dich selber nach der Klinik, wo es mir auch schon wieder gut ging. Also klar, am Anfang hast du nach wie vor noch den Unruhezustand oder die Müdigkeit und wenn ich dann allein im Zimmer bin, was ich ja wollte mit der damaligen öffentlichen Wahrnehmung, wollte ich jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwo das, was ich erzähle, wieder Oma Erna auch noch kriegt und dann auch das restliche Dorf, sondern deswegen habe ich mich ja dann auch für eine Einzeltherapie entschieden. Und wenn du dann allein im Zimmer bist, ist schwierig, ne? So, und gab auch Tabletten am Anfang zum Schlafen, dass zumindest mein Körper runterkommt über Nacht, dass er irgendwo eine Möglichkeit hat, mal irgendwo wieder sich zu setteln und mal wieder aufzubauen. Und in der Klinik ging es mir relativ schnell wirklich gut. Danach dann den Schritt wieder raus, wo du dich eigentlich freust, hol dich eigentlich erstmal wieder zurück, weil du dann wieder mit den ganzen Erinnerungen konfrontiert wirst. Und der Körper, also ich habe es immer so beschrieben oder beschreibe es immer so, dass der Körper dann wie so ein kleines Kind ist, was nicht mehr laufen kann, was völlig neu in der Welt ist und total überfordert ist. Und der Kopf, der Verstand halt natürlich strukturiert ist. Klar, da waren wir doch schon mal und da gehen wir einkaufen. Aber der Unterschied oder der Abstand von Kopf zu Körper so weit ist, dass ich erstmal nach der Klinik dem Körper wieder das Vertrauen geben musste, dass ich jetzt wirklich auf ihn aufpasse und es nicht mehr übertreibe, ne? Weil der immer, egal, wenn ich jetzt mal wieder Sport gemacht habe oder es dahin ging, wieder irgendwas zu tun, öffentlich, ne, dann habe ich schon wieder so eine innerliche Unruhe gehabt, weil ich glaube, dass er dann mir das Zeichen geben wollte, du, ich will aber nicht wieder in die Klinik oder ich will nicht wieder alles durchmachen. Und mittlerweile sitze ich jetzt hier. Ich weiß, dass ich oft auch stressige Tage habe, dass natürlich auch aktuell mit Hausbau und Kindern alles drum und dran viel ist. Aber ich weiß, dass ich mir die Ruhephasen gebe, die ich mir damals nicht gegeben habe. Und das Vertrauen, dem Körper wieder zurückzugeben, das dauert natürlich. Und je nach Vorgeschichte, wenn ich es länger übertrieben habe, dann dauert es einfach länger. Wenn ich so einen kurzfristigen, weiß nicht, ob es das gibt, so 1-2 Jahre einfach mal so komplett mich da irgendwo reinarbeite, dann kann es auch sein, dass es schneller geht. Aber bei mir waren es weit über 5 Jahre, bis ich dann wirklich sagen konnte, jetzt habe ich wieder alles im Griff und ich bin wieder im Reinen mit das, was die Zentrale oben los loslegt oder lossendet, dass der Körper dann auch kein Problem hat, damit da mitzugehen.
2005 dann das Karriereende, ein Jahr quasi nach der Diagnose. Mehr als fünf Jahre hast du beschrieben, hast du gebraucht, um deinen Schritt ins Leben wieder zu finden. Das sind ja mehr als 2000 Morgene, wenn man das mal so sagen kann. Wie ist das denn abgelaufen? Du hast ja Struktur gehabt während der Zeit oder gar keine? Wie hast du dich gefunden? Wie hast du dich ausprobiert? Wie hast du dich reflektiert während der Zeit?
Natürlich ist es so, dass du dann irgendwo, wenn du wieder fühlst, es geht dir gut, weißt du auch, was dir Spaß macht und was nicht. Ja, und habe natürlich dann irgendwo auch Tage genossen. Also ich habe ja schon immer auf mein inneres Gefühl gehört und wusste aber, dass irgendwann mal ich gemerkt habe, er sendet mir nicht das, was ich hören möchte. Also dass er Lust hat jetzt auf Trainieren oder Lust hat jetzt auf den Wettkampf, sondern er hat irgendwie komisch gesendet. War mir irgendwie unklar, weil ich immer derjenige war, dass mein Sport sowieso immer das Geilste war, bis heute noch. So. Und dann nach der Klinik hast du natürlich das Problem, dass die Aufgabe fehlt, was wahrscheinlich aber auch gut so ist, weil wenn du eine Aufgabe hättest, wäre die Gefahr wieder zu hoch, dass du dich da wieder reinsteigerst in was Neues, dann hast du keine Vergangenheit oder keine Gedanken, die dich dann irgendwo vielleicht von vornherein bremsen. Und die Aufgabe fehlt aber so. Und dann wartest du gefühlt, in Anführungszeichen, wie auf einer Bank und wartest auf Signale vom Körper, was er denn jetzt gern machen würde. So, und wenn da natürlich nichts kommt, ist schwierig. Ja, so ein bisschen Bewegung brauche ich. Also jede sportliche Bewegung hat unheimlich viel Spaß gemacht. Komme ich aber dann schon wieder hin. Wenn mir natürlich was Spaß macht, war die Gefahr oder lag sehr nahe und war meistens so, dass ich es schon wieder übertrieben habe. Dementsprechend am nächsten Tag körperlich wieder komplett in den Seilen hing. So, also wieder Negativverknüpfung. So, und da musst du einfach dich so ein bisschen wieder zurücknehmen. Natürlich musst du die Dinge, die du dann irgendwo früher gern gemacht hast, musst du dran glauben, dass es immer noch so ist, aber dass du aktuell einfach eine Baustelle hast, wo du selber erstmal abwartest und mal jemand anders wichtiger ist als das, was du früher gedacht und getan hast. So, und das ist, wie gesagt, das ist eine Zeit, die ist zäh. Ich habe mir dann auch damals, dann auch aus dem Grund, bin ja dann auch tierlieb ohne Ende einen Hund zugelegt, einen Schäferhund, und dass du da einfach auch ein bisschen in Anführungszeichen Ablenkung hast vom, kannst du eigentlich sagen, tristen Alltag. Also das ist ja auch das, was du dann merkst, wie wichtig in der heutigen Zeit eine Aufgabe ist. Also egal wie viel Geld du hast, die wären nicht glücklich. Wenn du keine Aufgabe hast, bist du da der armseligste Mensch auf der ganzen Welt, und das merkst du da. Und aber mit dem Hund, mit dem Tier, hast du halt einfach einen neutralen Begleiter gehabt, der dich nicht fordert, der dich nicht wie schon wieder in irgendein Chaos reinzieht, sondern du hast jemanden, der ist neben dir, der guckt dich immer an und gibt dir mit. Also wenn du jetzt spazieren gehen möchtest, gehe ich sowieso mit. Und wenn du das machen möchtest, bin ich auch mit. Und wenn du nichts machen möchtest, lege ich mich einfach hin, ist auch okay. So, also sprich, du bist nicht allein und hast aber immer jemanden, der dich dann, wenn du irgendwas machst, begleitet und vielleicht auch die Unterstützung gibt, die du vielleicht vom Selbstvertrauen her oder vom Körperlichen her eben noch nicht hast.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du das erste Mal wieder richtig Energie aufgebaut hast und gesagt hast, yes, ich bin wieder da?
Nee, kann ich mich nicht erinnern, weil eben auch durch das Schleichende ja auch, klar, wenn ich jetzt, wo ich gemerkt habe, dass ich mich wieder selber im Griff habe und sportlich natürlich mehr machen kann, habe ich mich natürlich auch wieder körperlich fitter gefühlt. Aber nichtsdestotrotz kommt ja auch da wieder das hinzu, dass ich jetzt auch nicht jünger werde und natürlich auch da gemerkt habe, dass einfach eine Regeneration im Gegensatz zu 10 Jahren vorher, wenn ich dann mal Fußball spiele, halt nicht nur ein Tag ist, sondern vielleicht die ganze Woche braucht. Ja, so. Und das ist halt einfach so Dinge, die akzeptiere ich dann. Ich mache es aber dann nicht so, dass ich jetzt das Fußballspielen so gestalte, dass ich am nächsten Tag keine Schmerzen habe, sondern ich weiß, dass es weh tut. Ich weiß aber auch, dass es mir Spaß macht, und die Schmerzen nehme ich in Kauf, übertreib's aber dann eben nicht währenddessen, sondern ich lasse den Körper dann irgendwie die Zeit, sich zu regenerieren, und kann ihm auch die Zeit geben, und dann bin ich wieder fit, habe Spaß gehabt und der Körper ist wieder fit, und das sind so die Dinge, die lernt man dann einfach mit der Zeit.
Du hast dann, um nochmal in der bildlichen Welt zu bleiben, bist dann aus deinem zusammengestürzten Tunnel aufgestiegen auf den Berg, warst irgendwann fit, hast die Energie gehabt, hast das Leben vor dir wieder gesehen, die Weite des Lebens. Und für mich stellt sich ja die Frage, auch gerade als ehemaliger Leistungssportler, der du warst, was dann? Wie setze ich mir neue Ziele? Wie bist du das angegangen?
Ja, also du bist ja das Sportliche gewohnt und möchtest, suchst natürlich irgendwas Sportliches wieder, weil du weißt, dass du die Welt kennst. Und aber die funktioniert natürlich nicht, bei weitem nicht mehr so, als vielleicht vor 10 Jahren, wo du auch jünger warst. Und somit bleibst oder ist jetzt auch das die Schwierigkeit vielleicht auch von den meisten Sportlern, die irgendwann dann mal aufhören. Natürlich macht der ein oder andere schon seine Ausbildung. Der wird aber trotzdem, dass er vielleicht den beruflichen Halt schon hat, wenn er aufhört, sich nicht wohlfühlen, weil er einfach was anderes gewohnt ist. Natürlich, die Struktur ist toll und so weiter und so fort. Aber irgendwie ist er was anderes gewohnt. In der heutigen Zeit arbeiten bedeutet zu 80%, 75%, dass du vor der Flimmerkiste sitzt die ganze Zeit. Also ich und Büro, E-Mails, da kriege ich die Krise in einer halben Stunde. Dann muss ich aufstehen und muss erstmal irgendwas anderes machen, dass ich mich dann wieder hinsetze. Also das sind Dinge, ich bin Bewegung gewohnt und mit Bewegung in meinem Alter Geld zu verdienen, wird schwierig. Also gewöhnst du dich auch daran, dass natürlich es dann berufliche Wege gibt, die sich auch nicht von heute auf morgen erlesen lassen, sondern die dauern auch ihre Zeit. Und jetzt, wenn ich sehe, was ich heute mache mit Eurosport kommentieren übers halbe Jahr. Das hätte ich früher nicht planen können und bin unheimlich froh, dass sich der Weg ergeben hat. Und im Sommer über wirklich Skispringen komplett sein lassen zu können und mich dem Thema der Vorträge mit meiner Beratungsfirma dann auch zu widmen und da einfach dann was anderes zu machen, was aber auch jetzt Struktur hat, wenn der Termin steht, aber es auch mal sein kann, wenn keine Anfragen sind, ist es dann auch mal so. Und das sind so Sachen, da muss man sich dran gewöhnen. Klar, mit 2 Kindern und Familie und Hausbau kann ich die Zeit, wenn keine Anfrage da ist oder wenn nichts im Kalender steht, auch anders nutzen und genieße dann auch für die Familie. Aber so den Weg an sich hätte ich nie sehen können damals. Also das ist, der eine hat seinen beruflichen Weg vor sich und möchte vielleicht Manager werden oder studiert oder was, dann gibt's solche und dann gibt's halt die vielleicht das Trocknen nicht mögen, sondern eher die praktischen sind und da dann einen Beruf zu finden ist schwierig mit dem Alter, wo dann doch auch die meisten aufhören zwischen 28, 35 irgendwie sowas, da erst anfangen, da gibt's dann viele Junge, die viel mehr Energie haben und dann irgendwo für die Firma vielleicht mehr umsetzen als derjenige, der schon vielleicht 80% der Energie schon rausgeballert hat. Mhm.
Hast du denn Tools, um damit umzugehen, Wahrnehmungstools, Meditation, Reflexion, Tagebuch oder irgend sowas in der Art?
Bewegung ist für mich das, was vieles, was natürlich auch anatomisch vorgesehen ist für uns. Deswegen haben wir Arme und Beine, dass wir viel, was wir aufnehmen, dann auch durch die Bewegung abtransportieren. Das ist schon mal für mich die Grundvoraussetzung. Ich glaube nicht, dass wenn man sich nur mental in sich geht, dass man gewisse Dinge auch loskriegt. Wahrscheinlich muss man es immer machen. Dann funktioniert es vielleicht, weil der Körper irgendwie vielleicht durch einen normalen Puls das auch abtransportiert. Aber ich glaube, dass uns die Bewegung von A nach B zu gehen einfach so gut tut, dass er dann durch die muskuläre Betätigung einfach dann auch der Körper sich leichter tut, gewisse Dinge abzuarbeiten, die dann irgendwo vielleicht auch mental oder psychisch sind und somit natürlich die heutigen Berufe mit nur Flimmerkiste sitzen und tippen natürlich für mich die größte Gefahr ist, dass da absolut alles ins Ungleichgewicht geht. In der heutigen Zeit durch meine Veranstaltungen und Vorträge kriege ich natürlich auch viel Internas von Firmen mit. Ich weiß nicht, wie eine Firma grundstrukturell funktioniert, aber wenn ich natürlich höre, dass E-Mails weiter noch um 11 Uhr empfangbar sind und die Leute gar nicht abschalten oder der Chef sagt, es wird nichts mehr geschrieben, dann hast du aber irgendwelche Jungen, wo du im Verteiler bist, wo du siehst, dass der was macht und dann hast du ja auch wieder dir gegenüber ein schlechtes Gewissen und machst noch was. Also ich glaube, da gilt's dann für die Zukunft, weil alles sowieso noch schneller wird und noch toller. Da gilt's dann irgendwo auch intern Wege zu finden, nicht nur firmenintern, sondern glaube ich ähnlich wie die 40-Stunden-Woche, dass man irgendwie von oben für alle Firmen oder für alle, die dann solche Berufe haben, dass man da querbeet Regeln findet, weil ansonsten ist das schwierig.
Das machst du ja jetzt im Rahmen deiner Beratungstätigkeit, betriebliches Gesundheitsmanagement, habe ich gelesen. Also würdest du tatsächlich die Unternehmen nur in der Verantwortung sehen oder was rätst du konkret Unternehmen, was hast du schon gesehen, was konkret implementiert wird, weil für mich klingt das noch betriebliches Gesundheitsmanagement so ein bisschen wie chefseitig vorgegebene Krankengymnastik, was es definitiv nicht ist.
Ergometer in der Ecke stellen und.
Genau, ja, und ihr müsst mal hier irgendwie mal in den Park gehen mittags oder sowas, aber was genau, wie kann man das denn cool umsetzen und auch anfassbar machen?
Ja, ich meine, letzten Endes die Arbeitsbedingungen sind großer großer Punkt, wo die meisten natürlich dann auch schon sehen, dass das der Arbeitsplatz, wo man ja drei Viertel des Tages fast dann auch verbringt oder teilweise auch verbringen muss, der muss natürlich dann so gestaltet sein, dass du keine Rückenleiden hast, dass du irgendwo auch nicht bei 80 Grad arbeiten musst, sondern dass es irgendwo auch klimatisiert ist. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ich freue mich über jede Firma, die dann irgendwo auch schon mitdenkt und Pausen schafft. Ja, obwohl vielleicht rechts und links alles brennt, weil für eine Firma ist ja natürlich auch so, wenn die hat natürlich auch Konkurrenz, weil es spricht sich herum, was erfolgreich ist und somit gibt's immer Mitbewerber und wenn die eine Firma dann sagt, komm, wir machen aber auf Gesundheit, ja, und lassen mal die Zahlen Zahlen sein, dann hat man natürlich rechts und links die Firmen, die sagen, komm, da überholen wir die, aber das Vertrauen in das Gesundheitliche und zu wissen, dass der langwierige Erfolg dann auch das ist, was dann alle am Ende überholt und nicht derjenige, der vielleicht mal 2 Jahren Top-Rekorde schreibt, danach aber zu tun hat, dass er zum einen Ersatz findet für die Leute, die ihm abklappen und zum anderen die Leute, die natürlich abklappen, irgendwo auch finanziell halten muss. Das sehen die ja nicht so. Und das ist noch so ein bisschen so ein Punkt, wo man irgendwie einen Mittelweg finden muss. Für mich natürlich die Pausengestaltung jetzt nicht so, dass man sich einen Kaffee, Zigarette nimmt und im Handy rumsurft. Aber auch das ist so, ich glaube, viele Leute müssen noch selbst erfahren, dass sie vielleicht hin und wieder auf dem falschen Weg sind. Ich für mich, für meine Vorträge versuche, so ein bisschen das Bewusstsein für deren Situation vielleicht ein bisschen zu öffnen. Dass sie eigentlich aktuell selbst in der Hand haben, wie sie, spreche auch immer mit Bildern, die Waage dann auch füllen, weil auf der einen Schale ist natürlich mit Stress und Arbeit und allen möglichen, die ist natürlich dann überschwer und um die Waage auszugleichen, gilt es dann irgendwie mit dem Ausgleich, egal wie, das ist ja dann auch für jeden verschieden, der eine ist ein Sportmuffel, geht aber gern spazieren oder hat gern Tiere oder sammelt Briefmarken, also es sind ja alles verschiedenste Dinge. Diese Schale rechts muss man auch irgendwann befüllen. So, und da kann der Chef nicht die ganze Zeit da sein. Es kann dir auch keiner abnehmen, sondern selbst musst du für dich die Wege finden, in dem heutigen Alltag dir für dich die Auszeiten zu suchen. Ja, es kommt das Private noch dazu und alles. Ich merke es selber, dass mein Programm aktuell auch viel ist, aber trotzdem habe ich gelernt, mir die Auszeiten zu holen und zu nehmen, die ich natürlich brauche, um zu funktionieren. So, und das ist der Lernprozess, der schwierig zu vermitteln ist, wo ich aber hoffe, dass das Bewusstsein irgendwo so weit ist, dass sie durch mich mit meiner Geschichte und allem drum und dran dann irgendwo doch aufwachen und dann vielleicht anfangen, was zu ändern.
Also wenn ich das dann richtig verstehe, betriebliche Gesundheit, wie aber auch Gesundheit im Allgemeinen, bedeutet eigentlich vielleicht nicht eher Dinge zu tun, sondern es ist sehr viel wichtiger, ist, Dinge nicht zu tun.
Ja, also das ist, ich glaube, auch so, je nachdem, der eine müsste mehr tun, ja, und kann das andere weglassen und bei dem anderen ist es vielleicht genau der Ausgleich, dass er vielleicht was weglässt und was anderes macht. Also das, wie gesagt, ich bin da dann auch immer derjenige, der nach so einer Veranstaltung natürlich dann auch gern in die Firmen reinguckt. Ich jetzt keine Zahlen brauche, sondern einfach nur, dass das, was gefordert wird, wie die Leute strukturiert sind, wie sie dann auch teilweise dann auch arbeiten, wie lang. Ob Homeoffice oder nicht, und das sind ja alles so Sachen. Das eine, was erleichtert, bringt natürlich auch das Schwierige mit, dann auch klare Grenzen zu ziehen, ja? Ja. Zu Hause, dass man sagt, nee, jetzt ist eben nicht Wochenende, sondern ich schreibe am Sonntag, auch wenn ich gerade Zeit habe, keine E-Mail. Das sind alles so Sachen, die muss man dann eben wieder lernen, klar zu trennen, und dann funktioniert alles.
Vielleicht nochmal kurz chronologisch, um das einzuhaken. 2016 hast du mit einem Partner zusammen eine Unternehmensberatung gekümmert, die sich schwerpunktmäßig um das Thema betriebliche Gesundheit und Sportsponsoring kümmert. Vielleicht erzählst du da noch ein paar Worte dazu. Wie seid ihr dazu gekommen und wie läuft's?
Also hauptsächlich ist die Firma mit dem Herrn Erich, der heißt auch Sven, deswegen ist es einfach aufgestellt, hat sich dann einfach so ein bisschen ergeben. Ich habe ja viele Leute schon kennengelernt. Bei Abendveranstaltungen irgendwie hatten wir nach dem Abend eine gemeinsame Veranstaltung, weil Sven noch das Thema Sportspeaker, also sprich, er nimmt dann auch immer die Sportler, die ja auch unheimlich gute Geschichten zu erzählen haben, was auch dann absolut in Firmen oder Wirtschaft dann auch reinpasst. Die hat er schon immer dabei gehabt und mich hat er angesprochen, weil er dann auch eine Veranstaltung hatte, wo der Kunde Interesse an mir hatte. Und dann haben wir auf dem Hin- und Zurückweg wirklich so gut gesprochen, dass mir da dann auch so ein bisschen ich das Aha-Erlebnis hatte, dass Sven vielleicht für mich derjenige ist, der mich dann wieder einen Schritt mehr in das Berufliche bringt. Also ich hätte sowas nie allein aufziehen können. Sven hatte schon durch seine jahrelange Erfahrungen auf verschiedensten Ebenen so viel Themen mitgebracht, dass ich dann auch jemanden an meiner Seite hatte, der mich dann irgendwo, ja, nicht mit an die Hand nimmt, aber einfach begleitet in dem, was wir tun. Und das Thema Gesundheit stehe ich natürlich dann in Deutschland als ehemaliger Profisportler und Betroffener natürlich relativ allein da. Und dementsprechend haben wir natürlich dann auch viel zu tun, machen es strukturiert, Schritt für Schritt, aber merken natürlich, dass immer mehr Leute natürlich dann auch den Zugang dazu finden, weil wo wir angefangen haben, war es echt schon so, dass Firmen schon auch das Thema komplett ignoriert haben. Auch aus dem Grund, weil wenn sie das anfangen intern, dann fällt die halbe Firma um. So, und das ist, sind natürlich dann so die Ausrufezeichen, die es dann irgendwo Schritt für Schritt irgendwie aufzufangen gilt und die, die neu anfangen, natürlich dann irgendwo auch von vornherein zu strukturieren.
Also läuft.
Also ich kann mich nicht beklagen und das ist ja auch der Punkt, dass es im Sommer dann auch wirklich auch so viel oder beziehungsweise im Winter gibt es so viel zu tun, dass ich keine Veranstaltung im Winter mache. Ich lerne ja einfach auch draus, weil ich dann auch wirklich mich mit dem Thema Skispringen wieder und mit Eurosport einfach befassen möchte und schiebe alle Termine, die dann irgendwo im Winter wären, entweder auf den Sommer oder halt dann in 3 Jahren auf den Sommer. Ich meine, Sven hat immer das gute Beispiel, wir früher haben auch immer irgendwas kaufen wollen und wenn das Geld zu knapp war oder irgendwas nicht gepasst hat, dann hat man halt gewartet. Ja, so in der heutigen Zeit muss das immer hier und jetzt sein, aber das lasse ich nicht zu, weil ich eben auch aus meiner Geschichte lerne. Wenn ich es zulassen würde, wäre die Gefahr, dass es dann wieder so ist, wie es damals war.
Also Sven Hannawald als Sommer-Winter-Teilzeitkraft jetzt im Winter, ja. Die Wintermediale, mhm, und im Sommer die betriebliche Sommerolympiade, ja, sozusagen. Ich
mein, kommen auch andere Anfragen, aber alles, was außerhalb vom Skispringen ist, findet im Sommer statt, von April bis Oktober.
Nun haben wir einen sehr langen Zeitraum jetzt überblickt. Das ist jetzt, also dein Grand Slam nähert sich ja bald schon dem 20-Jährigen in großen Schritten. So lange ist es nicht mehr. Also wir reden jetzt schon über 2 Dekaden und selber bist du Baujahr 74. Das heißt, vielleicht in der Halbzeit deines Lebens angekommen. Who knows? Hoffentlich nicht.
Ich sage immer, ich werde 100.
Du wärst 100. Nicht
die Halbzeit. Okay.
Jetzt mal so zurückblickend auf diese ganzen krassen Veränderungen, die du hattest, im Sportlichen, im Beruflichen, jetzt aktuell im Privaten, so dazwischen. Der Sven Hannawald aus dem Jahr 2000 mit dem Sven Hannawald aus dem Jahr 2020. Was ist der Unterschied?
Ja, dass ich glaube, der Unterschied ist, dass ich damals aus meinem gewohnten Leben gerissen wurde, weil ich natürlich dann irgendwo auch nicht wusste, was mit mir los ist und aber auch einsehen musste, obwohl der Kopf, nachdem es mir wieder wirklich gut ging, merken musste, dass der Körper nicht mehr will. Das war für mich dann irgendwie die große Veränderung. Und alles, was jetzt kommt, ist eigentlich mit vollem Bewusstsein, mit vollem Körpergefühl und deswegen natürlich hin und wieder mal anders, hin und wieder mal unangenehm, aber irgendwie dann doch toll und irgendwie auch spannend und aber lebenswert. Ja, so. Und alles, was auf mich zukommt, kann ich wählen oder habe ich auch gelernt, dass ich es mit meiner Einstellung zum Leben teilweise auch wählen sollte und das aber sich aber gut und spannend anfühlt.
Was würdest du anderen raten, die vor einer großen Veränderung stehen, die selber vielleicht noch nicht so genau wissen, vielleicht auch selber auf ihren Körper richtig gut hören können, aber wissen, da ist vielleicht was im Argen, sie möchten was verändern und wissen noch nicht so richtig, wie sie da rauskommen. Was wären so für dich die ersten Schritte? Was
kannst du dazu sagen? Ja, ich meine, letzten Endes, man muss ja immer so ein bisschen sich zurückziehen. Man muss sich genau in solchen Punkten dann auch mal bewusst werden, was eigentlich der eigene Alltag ist und wie lang schon. So, und das ist immer schon so ein Punkt, das Selbstreflektieren war ja damals auch schon als Sportler immer wichtig, dass du auch gewisse Abläufe dann auch wirklich so fühlst, wie sie dann auch bildlich auf Video- oder Bildsegmenten sind. Und das sind schon mal die Punkte, die unheimlich wichtig sind, weil natürlich auch die Gefahr in der heutigen Zeit ist, dass du überall irgendwas lesen kannst über irgendwas, ob im Internet, du siehst im Fernsehen irgendwas und keine Ahnung, und entfernst dich so weit weg von dir selbst, dass ich immer sag, lest nicht so viel, guckt nicht so viel Fernsehen und bleibt einfach bei euch und lernt euch eigentlich, teilweise muss man sagen, lernt euch wieder kennen, weil ich habe da immer das Beispiel von den Kindern, die haben das Körpergefühl, die können nichts lesen, die können, natürlich fangen sie irgendwann relativ früh an, mit dem Handy rumzuspielen, aber bis zu dem Zeitpunkt haben die irgendwie so ein innerliches Gefühl, was gut und nicht gut ist. Du hast auch Unterschiede, das eine Kind ist ein bisschen ängstlicher, das andere geht völlig steil geradeaus, also siehst du da die Unterschiede, und warum soll ich heute dann als als Mensch gleich sein, ne? Also, und auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn der Nachbar vielleicht mit einer Situation gar kein Problem hat und du ein Problem hast. Wir sind alle Individuen, und da wieder zurückzukommen, dass es nicht schlimm ist, wenn ich anders bin als jemand anders, das ist eigentlich die Natur.
Ein cooles Fast-Schlusswort.
Fast-Schlusswort, aber es kommt ja noch was.
Ich stelle mal eine überraschende Frage zum Thema Veränderung. Okay. Und zwar müssen wir uns ein kleines Szenario versetzen. Du liegst nachts im Bett, machst die Augen auf, blinzelst, und da steht jemand vor deinem Bett, Pistole auf dich gerichtet und sagt: Sven, wenn du morgen aufstehst, veränderst du was, sonst knall ich dich ab. Was wäre das?
Alter, was ist denn das? Wo bin ich denn hier gelandet? Ja? Also irgendwie Podcast mache ich, glaube ich, nicht so oft. sind ja ganz komische Typen, die Podcasts machen.
Das ist gruselig.
Ich gucke zwar auch schon viel Fernsehen, aber
auch eine geile Reaktion. Ne? Das ist Zeitgewinn, glaube ich.
Was ich ändern soll? Ich bin, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, weil ich gelernt habe, worauf es ankommt, und andere Dinge gar nicht mehr so zulassen werde, dass ich sage, ich muss wieder zurückrudern, sondern im Vorfeld gucke ich schon irgendwo und auf was ich mich zulasse, weil ansonsten ist ja immer die Gefahr, dass ich nicht schlafen kann. Und wenn ich nicht schlafen kann, stehe ich vielleicht früher auf als der Mann mit der Pistole. Vielleicht stehe ich dann hinter dem Mann mit der Pistole.
Sven, vielen Dank.
Ich danke euch,
dass du die Zeit genommen hast, und viel Spaß in deinen nächsten 55 Jahren. Mhm. Auf bald.
Ja, es wird spannend bleiben. Danke.
Ciao.
So, bevor du dich jetzt wieder zu Recht anderen Themen widmest, haben wir hier noch einen kurzen Nachklapp. Wenn du diese Folge jetzt hier gehört hast und dich fragst, hey, warum haben sie das und das nicht gefragt, oder das würde mich mal interessieren, ein bestimmtes Themengebiet, was wir aufgreifen können, oder du einfach allgemein ein paar kluge Fragen über das Thema Veränderung hast, dir vielleicht auch interessante Gäste einfallen, die wir interviewen dürfen, oder du gerne einfach mal nur was Nettes schreiben möchtest, dann schreib uns doch einfach an slalom@fframe.de. Wir haben das auch in den Shownotes verlinkt. Hier nochmal slalom@fframe.de. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonnier ihn doch einfach. Wir versuchen überall dort gelistet zu sein, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts oder bei Google Podcasts. Jede Woche Dienstag geben wir euch eine neue Folge aufs Ohr. Und natürlich könnt ihr uns auch bei Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung geben. So rutschen wir vielleicht in den Rankings mal nach oben und werden irgendwann reich und berühmt. Oder einfach nur berühmt. Last but not least, vielen Dank an den großartigen Arne Thomas für die Musik. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Hab eine gute Zeit, viel Spaß bei allem, was du tust. Bis zum nächsten Mal und tschüss.